Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Sag mal, Pit, reden wir heute über Fußball oder willst du an unserer Podcast-Beziehung arbeiten?
Ich habe mir doch gar nicht zu Schulden kommen lassen in unserer Podcast-Beziehung. Ich bin doch freundlich zu dir und tu alles. Du gehst mir manchmal auf den Sack. Ich muss es so deutlich sagen. Ja, und es muss auch mal raus bei mir jetzt irgendwie.
Ich frage dich ja vor allen Dingen deshalb, weil du jemanden als Gast heute eingeladen hast, der sowohl sich im Fußball auskennt, Moderator, der aber auch Mediator ist, also Streitschlichter und da auch gerade ein Buch geschrieben hat. Deshalb frage ich.
Ja, das ist auch dringend notwendig. Wir steuern geradewegs auf das verflixte siebte Jahr zu. Ja, okay, es sind noch 3 Jahre, aber irgendwann wird das siebte Jahr ja kommen. Und da ist es ja ganz gut, eine Beziehung auch zum Mediator dann aufzubauen, damit er uns hilft, wenn es hart auf hart kommt zwischen uns beiden.
Und dieser Mediator ist Lou Richter. Hallo Lou.
Guten Tag, ihr beiden. Ihr seid weit weg von einem wahren Streit. Wenn ihr so fröhlich über eure Beziehung redet, dann ist alles in Ordnung.
Das wäre meine erste Frage gewesen. Hast du noch Hoffnung für Malte und mich?
Dringend, unbedingt. Ich habe aber für alle Hoffnung. Fast alle.
Ich habe euch alle lieb, willst du noch hinzufügen?
Wann ist man denn ein hoffnungsloser Fall?
Wenn ein Konflikt derartig eskaliert ist, dass man sich nicht mehr für eine, sagen wir mal, kompromissbereite Lösung interessiert, sondern schon zu gegenseitigen Vernichtungsschlägen ausholt, wie das eben in der Weltpolitik zurzeit durchaus üblich ist, dann wird's schwer. Aber solange Konflikte, sagen wir mal, leicht eskaliert sind, kann man immer noch was machen.
Sind wir damit schon bei Manuel Neuer? Oder müssen wir noch eine extra Runde drehen?
Das ist super interessant, ehrlich gesagt, ja.
Warum?
Weil sagen wir mal, die drei Gebote, die es zur Konfliktvermeidung gibt, da mutwillig eingerissen worden zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern München. Mir ist bis heute nicht so ganz klar, was die Motivation von Neuer war, um sich so öffentlich zu erklären. Die Art und Weise, wie es passiert ist allerdings, deutet ja auf Minimum eine gewaltige Kränkung hin. Und dann ist immer schon einiges im Busch. Also wenn jemand wirklich hart gekränkt ist, stark verletzt ist, mir ist das Herz rausgerissen worden, hat er ja seinerzeit gesagt, da ist dann schon, ja, mehr los, als dass man einfach sagen könnte, na Kinder, setzt euch doch mal miteinander an den Tisch und redet miteinander. Das ist, glaube ich, schon überschritten. Der Konflikt ist tatsächlich auf einer Eskalationsstufe, wo es durchaus schwierig wird, sich wieder zu einigen. Also wenn ich gesagt habe, drei Gebote, es gibt wirklich drei schlichte Gebote, wenn ich das so ganz einfach jetzt hier bei euch loswerden darf, dann sind diese drei Gebote, du sollst niemanden ausschließen, du sollst rücksichtsvoll sein und du sollst fair sein. Und gegen all diese Gebote ist im Zusammenhang mit Manuel Neuer verstoßen worden. Man hat sich über ihn hinweggesetzt, hat ihn mehr oder weniger ausgeschlossen, was die Torwarttrainer-Geschichte anging. Tapalovic weg, ohne dass das mit Neuer wahrscheinlich, so habe ich es verstanden, tatsächlich tiefgreifend besprochen wurde. Er hat sich also ausgeschlossen gefühlt, gibt immer einen Konflikt. Rücksichtsvoll, man hat überhaupt nicht auf Manuel Neuers Situation Rücksicht gegeben, weil er sich jetzt eben ausgeschlossen fühlt, weil er das Gefühl hat, man berücksichtigt meine Interessen nicht richtig. Also noch ein Konfliktthema und er fühlt sich ungerecht behandelt. Noch ein Konfliktthema.
Ist also Bayern schuld. Bayern ist schuld.
Die Schuldfrage würde ich in Konflikten grundsätzlich nie beantworten. Wer ist schuld?
Ich wusste, du bist Mediator. Das habe ich von einem Mediator.
Du kannst, ja, Pitt, du möchtest gerne von mir den Finger auf einen draufgezeigt haben und sagen, du Sau.
Aber ich brauche eine Schlagzeile.
Ja.
Lou Richter beschuldigt Bayern München.
Ja, leider reicht das zur Schlagzeile. Vielleicht in der Bäckerblume, aber
hier beim Podcast würde es gehen.
Okay. Nein, also ich glaube wirklich, dass Bayern unglücklich kommuniziert in letzter Zeit. Sowohl was Lewandowski anging, auch da hatten wir eben diese Rücksicht- und Wertschätzungsproblematik. mit Neuer, glaube ich, hätte man das anders regeln können. Ich fürchte, Neuer bereitet seinen Abschied vor und wir werden Neuer nicht mehr beim FC Bayern sehen. Und das ist ein Kommunikationsproblem, genauso sehr, wie es ein sportliches Problem ist, weil man weiß ja auch nicht, wie dieser Neuer zurückkommt mit seinem gebrochenen Flunken und wie er sich dann in dieses Bayern-Team nochmal auch leistungsmäßig einfügen kann. Aber kommunikativ läuft bei Bayern was falsch, ganz klar.
Jetzt hat ja Uli Hoeneß gesagt, ach, das kriegen wir alles wieder hin. Sieht er das ein bisschen zu blauäugig aus deiner Sicht?
Also, wer bin ich, Uli Hoeneß Blauäugigkeit zu unterstellen? Der weiß natürlich besser, was da bei Bayern passiert. Ich glaube, es liegt ganz stark daran, wie Manuel Neuer die Angelegenheit dann sieht. Will er nochmal angreifen? Wird er nochmal so fit? Ist er in der Lage, wirklich die klare Nummer eins bei Bayern zu werden? Nach dieser mittlerweile ja dritten langwierigen Verletzung. Ich glaube, er wird sich das nicht antun. Er wird keine Lust haben, bei Bayern möglicherweise auf der Bank zu sitzen. Ich denke, der bereitet seinen Abschied vor.
Jetzt hast du schon die Probleme, die bei Konflikten dann oder denen zugrunde liegen, aufgezeigt. Ist das auch das Thema deines Buches mit dem Titel »Ihr könnt mich mal gerne haben«?
Das ist es im Wesentlichen. Also das Buch hat zwei entscheidende Impulse, zum einen deutlich zu machen, Konflikte sind nicht schlimm, Konflikte sind nicht schlecht. Streit ist niemals schlecht. Schlecht ist Wortlosigkeit, Ignoranz. Das habe ich vorhin gesagt, als ihr beide miteinander so frotzelt anfangt, da ist alles in Ordnung, ist doch gut. Man hat mal Meinungsverschiedenheiten. Ein Konflikt ist es sowieso erst dann, wenn emotionale Belastungen, Belästigungen auftreten, wenn man sich wirklich belastet fühlt, dann wird es ein Konflikt. Alles andere ist, da ist man halt mal nicht einer Meinung. Das ist doch gut, das ist doch wichtig. Konflikte sind doch toll, weil sie uns zeigen, dass irgendwas falsch liegt, dass wir an was arbeiten müssen, dass wir eine Entwicklung vorantreiben müssen. Konflikte sind nicht die negative Ausnahmesituation. Konflikte sind normal, alltäglich, hilfreich. Konflikte sind ein Motor eben für Veränderung, für positive, für Verbesserung. Und deshalb ist ein Impuls des Buches klar aufzuzeigen, Konflikte sind nicht schlecht, Konflikte sind gut, wenn wir gut mit ihnen umgehen. Und der andere Impuls ist eben, einen Wegweiser zu zeigen, wie kommen wir in Konflikten weiter. Und da empfehle ich eben, muss ja auch irgendwas anbieten, meine Gerne-Methode. Und die heißt halt Gerne-Methode, weil es eine Abkürzung ist für gemeinsam, ergebnisorientiert, rücksichtsvoll, neugierig, einvernehmlich. Das ist die Idee.
Kommen wir mal zum Mannschaftssport zurück, Fußball-Bundesliga. Da gibt es ja immer den ausgesprochenen Wunsch, wir brauchen Ruhe im Verein, wir wollen alle aus einem Guss arbeiten. Also das Gegenteil von Konflikte. Ist das tatsächlich leistungsfördernd oder ist es besser, wenn so eine Mannschaft, sag mal, es zündelt und es zischt und Reibung, aus Reibung entsteht ja auch Energie. Was würdest du jetzt mit deiner Erfahrung auch im Sportjournalismus sagen, was ist leistungsfördernder, Ruhe oder Reibung?
Entweder oder ist immer schwierig. Du brauchst Ruhe im Sinne von alle sind sich darüber einig, was gerade wichtig ist und streiten darüber nicht großartig. Aber du brauchst natürlich in jeder Gemeinschaft, die nach vorne will, brauchst du Reibung, du brauchst Konflikte. Es gibt strukturelle Konflikte, die unabdingbar sind. Also Sportdirektor und Trainer, wenn die nicht Konflikte haben, ja, dann macht einer von beiden den Job nicht richtig. Sport ist institutionalisierter Konflikt. Da wollen mehrere ein und dasselbe, es können aber nur einige haben. Konflikt, du hast 25 Mann im Kader, nur 11 können auflaufen, dann können 5 eingewechselt werden, dann hast du immer noch 9, die gar nichts zu tun haben. Also muss Konflikte geben und diese Reibung und diese Konflikte zu nutzen, ist eben die große Aufgabe derjenigen, die so eine Mannschaft führen und da einerseits für Reibung, für Energie, für den Willen zur Verbesserung zu sorgen, andererseits aber eben auch das so zu handeln, dass es nicht belastend und belästigend wird. Also wenn jemand unter Stress mit einem Mannschaftskollegen so leidet, dass er nicht mehr die Leistung bringt, zu der er in der Lage wäre, wie das, was weiß ich, bei Bayern München in den 90ern mal war, Stichwort Effenberg-Ton, dann ist es schlecht. Also wir müssen die Konflikte nutzen, um sie als positive Energie zu einer Verbesserung zu führen.
Also um mal ganz konkret auf die Bundesliga zu sprechen zu kommen, an die Tabellenspitze, da ist Union Berlin Zweiter. Für uns ja alle überraschend. Es ist ja nicht lange her, dass der Verein noch in der zweiten Liga gespielt hat. Und man hat das Gefühl, ja, von außen betrachtet, Friede, Freude, Eierkuchen bei Union Berlin, sind auch Zweiter. Aber fehlt ihnen vielleicht genau das, was du beschrieben hast, um am Ende doch Meister zu werden?
Also ich glaube, um am Ende Meister zu werden, fehlt ihnen dann doch letztlich die fußballerische Qualität, die Bayern hat. Ich glaube, Union, das ist ja großartig. Also ich gucke mir jeden Spieltag die Unioner an und wundere mich und reibe mir die Augen und finde das großartig. Ich habe die in Bremen gesehen. Das ist ja sagenhaft, wie die mit relativ wenig ganz viel machen. Also Heinz Erhardt hat ja irgendwann mal erzählt, 44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen, nennt man das ein Rasenspiel. Und bei Union Berlin hast du das Gefühl, jeder Einzelne hat exakt das Ziel verinnerlicht, was man als Mannschaft hat, aber eben auch individuell. Was muss ich machen? Wie soll ich das machen? Dieser Urs Fischer ist genial. Der Wahnsinn geht weiter, höre ich so gern. Der Wahnsinn geht weiter. Er geht weiter, der Wahnsinn. Und ich glaube es auch. Das wird für die Champions League reichen, glaube ich, in diesem Jahr. Zur Meisterschaft glaube ich nicht. Und die Konflikte, die es in der Mannschaft bei Union gibt, die regeln die sehr zur Zufriedenheit fast aller. Wird immer ein paar geben, die die Schnauze voll haben und sagen, alles Arschlöcher, ich will hier weg. Die wirst du nie ausschalten können.
Also zur Klarstellung für unsere Zuhörer, das war gerade ein Wiener Dialekt, den du Richter gegeben hast, aber Urs Fischer ist Schweizer. Nicht, dass da in unserer Dachregion was durcheinander gebracht wird.
Ich versuch's nochmal. Der Wahnsinn geht weiter. Der Wahnsinn geht weiter.
Das kommt schon eher. Das kommt schon eher
näher, wir sind auf jeden Fall in den Alpen, das können wir schon mal sagen.
Im Süden von Deutschland. So.
Der Wahnsinn.
Ja. Bei Dortmund bin ich überhaupt gar nicht im Klaren darüber, was mit denen passiert ist in der Winterpause. Das war so eine wankelmütige Nummer in der Hinrunde. Verlieren sie blöde Spiele, nur Platz 6 und 9 Punkte Rückstand. Dann kommen die aus der Winterpause, aus der WM-Pause zurück. 7 Spiele in Folge gewonnen. 5 in der Bundesliga, einmal Champions League jetzt, einmal DFB-Pokal. Plötzlich Dritter, nur 3 Punkte hinter Bayern München. Ja. Ich fieber ja schon dem Spitzengipfel am 1. April dann in München entgegen. Ja. Ich hoffe, dass sie bis dahin die Form halten können. Hat einer von euch beiden eine Erklärung, was mit den Dortmundern passiert ist? Sind die in Zaubertrank gefallen oder was ist mit denen passiert? Leitung. Ich habe gewonnen mit meiner Frage.
Wenn man das wüsste, was bei dem
passiert ist. Ich weiß es.
Ja, dann sag.
Armin Reutershahn.
Okay. Touché.
Nicht schlecht.
Ja, das ist die wirklich wesentliche personelle Veränderung bei Borussia Dortmund ist Armin Reutershahn, einer der hier.
Der Co-Trainer, muss ich mal der Runde hier sagen, so, genau.
Genau, ne, der war als Co-Trainer ja beim HSV lange Zeit, dann war er zuletzt mit Hütter unterwegs, war in Frankfurt, war in Mönchengladbach. Jetzt ist Peter Hermann, der ja der Co-Trainer von Terzic war, der musste sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Und jetzt kommt Armin Reutershahn dazu. Es ist natürlich, also man tut dem Mann keinen Gefallen, wenn man sagt, du hast Wesentliches verändert beim BVB, aber das ist einer, der ist neu da. Und dieser Armin Reutershahn ist ein Top-Co-Trainer.
Hat das HSV-Gen jetzt implementiert, was der HSV gerne hätte?
Oha, das HSV gehen? Dann werden sie Dritter in der Meisterschaft und fliegen demnächst gegen Chelsea raus.
Ein 62-Jähriger zeigt dem jungen Trainer Terzic, was Sache ist. Der Gedanke gefällt mir. Ne?
Nein, also ich glaube, der hilft schon ein bisschen.
Aber welche Rolle hat ein Co-Trainer denn in so einem sehr komplexen Mannschaftsgebilde? Was würdest du sagen, der ja sich damit jetzt auch beruflich ein bisschen mehr beschäftigt in zwischenmenschlichen Beziehungen?
Ganz wichtig, für Stimmung. Also einem Co-Trainer sagt man unter Umständen Dinge, die man dem Trainer nicht sagen würde. Ein Co-Trainer hat so eine, ja, tatsächlich auch eine Mediatorenfunktion, eine Vermittlerfunktion, eine Moderatorenfunktion. Der ist ja nicht zum Hütchenstellen und Bälleaufpumpe da, sondern der hat sicherlich auch gruppendynamisch eine Funktion. Und Armin Reutershahn ist wahnsinnig erfahren. Also der hat mit großen Trainern zusammengearbeitet, hat große Erfolge erlebt. Und ich glaube, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe eine Macke. Ich sage natürlich nicht, die Veränderung bei Borussia Dortmund beruht auf Armin Reutershahn. Aber Armin
doch,
Reutershahn...
Doch, hast du gesagt. Doch, hast du gesagt. Doch, hast du gesagt. Haben wir auf Band.
Okay, dann warte, mache ich ein Zwinkersmiley dahinter.
Den schneiden wir raus, aber okay. Der Versuch zählt, ja.
So seid ihr, ne?
Ja, total. Ja. Wer bei uns in den Podcast kommt, muss wissen, was er tut.
Und in dem Fall sind wir uns tatsächlich auch mal einig. Das sind wir sonst nicht, aber da ja.
Du hast ja, uns ja klar
das gemacht,
dass,
ja sonst dass
Malte und ich zusammengehören.
Ja, siehst du. Haben wir es doch. Sehr schön. Nein, also diese Dortmund, das ist ja wirklich, wirklich herrlich. Also ich habe so eine Freude gehabt gestern Abend bei diesem Spiel. Ich glaube, seit dem WM-Finale habe ich mich nicht mehr so über ein Fußballspiel gefreut, weil das wirklich großartig war. Diese Mannschaft, die alles reingehauen hat und die ja schlechter war und die auch gut hätte verlieren können. Aber nee, das ist Borussia Dortmund, wie wir es uns immer gewünscht haben. Das ist eine Mannschaft, die Mumm hat, die Leidenschaft zeigt, die Wille zeigt, wie Emre Can das Ding da von der Linie kratzt. Ich stand wie nach einem Tor. Das war einfach ein herrliches Fußballspiel. Das war großartig. Dieser Adeyemi, der rennt da an diesem 130-Millionen-Mann vorbei, als wäre der eine Parkuhr. Gibt es eigentlich noch Parkuhren? Nee. Naja, aber weißt du, wie ich meine.
Ja? Also wie eine Park-App hat er ausgesehen, ne? Wie eine Park-App.
Genau. Lässt ihn stehen wie eine Park-App. Und also das war ein solcher Spaß, dieses Spiel gestern. Großartig. Und bei den Dortmundern ist es einfach so, was an die Breme, der große Satz, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und bei den Dortmundern ist es jetzt so, was immer das Gegenteil von Scheiße ist, aber das hat der BVB am Fuß. Also es läuft, es strahlt.
Jetzt haben wir aber so eine Situation bei Dortmund, gut, keine 7 Pflichtspielsiege in Folge, aber zumindest mal so 3, 4, auch schon in diesem Podcast öfter mal besprochen und dann immer gesagt, okay, jetzt haben sie es vielleicht. Ist das jetzt nachhaltiger aus deiner Sicht?
Wenn sie jetzt am Wochenende zu Hause gegen Hertha nur unentschieden spielen, dann geht das ganze Gedibber wieder los. Also das ist ja das Schöne dran. Fußball bestätigt sich von Woche zu Woche. Ne? Und das kann alles ganz schnell mit dem Arsch wieder umgerissen werden bei den Dortmundern. Aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt wirklich, ja, auf einer Mission wäre jetzt ein sehr großes Wort, aber dass sie wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg sind, und eben dieses böse M-Wort, die Mentalitätsgeschichte, ich glaube, die haben sie jetzt mal in einen schönen Koffer gepackt und den in den Keller gestellt und jetzt sollte es laufen. Und ein Bild ist mir nun von gestern noch unheimlich in Erinnerung geblieben. Hummels neben Reus. Da sitzt der Kapitän und der Co-Kapitän und die sitzen auf der Bank. Mhm. Und der Trainer hat sich dafür entschieden, sie nicht zu bringen. Und akzeptieren Sie das, wir werden sehen, Reus Vertrag läuft aus, aber im Sinne der Mannschaft scheinen sich da alle jetzt zu was, ja, neuem Dortmunderigen zusammengefunden haben und ich glaube, das kann ganz gut werden noch.
Glaubst du, dass dieser Nicht-Ärger, also dass die das so wegstecken, dass sie dann eben nicht immer von Anfang an kommen, Hummels vielleicht sogar längerfristig draußen sitzt und Reus dann eher als Joker kommt, dass die das über den weiteren Verlauf der Saison dann auch im Sinne der Mannschaft so akzeptieren?
Also Hummels ist, glaube ich, gewieft und gesegnet genug, dass er das hinnimmt. Was will der denn noch erreichen? Dieser Mannschaft jetzt vielleicht zur Meisterschaft zu verhelfen, wenn die Bayern das zulassen, wäre doch großartig. Und bei Reus weiß ich es nicht. Ich kenne Reus zu wenig von seiner Mentalität und von seinem Wesen her, ob der das hinkriegt, das wegzupacken als Kapitän und mit der teuerste Spieler oder wahrscheinlich sogar der teuerste Spieler im Kader, das dann ja wegzustecken. Als Joker nur zu kommen, das wird schwierig. Da gibt es einiges zu mediieren.
Ja, bei Marco Reus ist ja die Situation, er wird Ende Mai 34 Jahre alt. Es geht jetzt auch wirtschaftlich um seinen letzten, allerletzten großen Vertrag wahrscheinlich, den er abschließen kann. Und nach allem, was wir gehört haben, hat er schon auch mal die Fühler zu anderen Vereinen ausgestreckt, weil bisher kein Signal kam. Ich sage jetzt zur Stunde heute, noch kein Signal kam, mit ihm zu verhandeln und zu verlängern, zu den Konditionen, wo er glaubt, dass er es wert ist. Also die Zeichen stehen schon davor, sich entweder dann doch einzugliedern bei Borussia Dortmund, und das heißt dann zu Konditionen, die man sich bezahlt, die man sich leisten will, oder eben doch mal nochmal einen Schritt ins Ausland oder so zu tun. Ja, mit 34 stellst du dir automatisch die Zukunftsfrage, und jetzt die Saison läuft noch 3 Monate, noch keinen Anschlussvertrag zu haben, das ist ungewöhnlich. Das ist ein Signal auch von Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich schon überholt, weil es Gespräche im Hintergrund gab, von denen ich kurioserweise noch nichts gehört habe.
Ich kann mir nicht vorstellen.
Aber selbst wenn es so spät war, dann nur deswegen auch, um den Preis zu drücken. Junge, wir haben dir gezeigt, wir können auch ohne dich. Und das war gestern in der Champions League schon sehr offensichtlich. Also wenn ich sehe, wie der Adeyemi spielt, habe ich in dem Moment Marco Reus nicht vermisst.
Diese Geschwindigkeit, oder? Also ich meine, wir wussten ja alle immer, früher war Fußball eine Postkarte und heute ist es halt eine E-Mail. Aber dieser Adeyemi, wie der da abgezogen ist, also Geschwindigkeit ist König, ne?
Bei der langen Strecke hätte ich zwischendurch eine Pause eingelegt, aber der hat das ja auch noch durchgehalten, 60, 80 Meter, je nachdem, wie man misst. Ne? So, ja, Wahnsinn.
Zwischendurch gerade geraucht.
Der schnellste Bundesligaspieler seit Erhebung der Zwischensprints sozusagen. Hat man ja am letzten Spieltag, glaube ich, dann auch gemessen. Das hat er eindrucksvoll auf jeden Fall unter Beweis gestellt.
Ah, Wahnsinn, wirklich. Also das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist ja kein langsamer, schlechter Spieler, an dem der da vorbeigerannt ist. Ne? Also das ist ja der Kamerad Enzo, wie heißt er, der jetzt für 130 Millionen nochmal von Benfica Lissabon gekommen ist zu Chelsea. Das, was ja überhaupt irre ist, oder? Was sagt ihr denn dazu? Ist das denn noch normal? Ist das denn noch zu tolerieren?
Er heißt Fernandez, der Enzo, ja, und der hat uns ja auch viel Freude gemacht. Ich glaube, dass so eine Mannschaft immer wachsen sollte. Und was Chelsea macht, sie bauen jetzt wie so ein Lego-Baukasten alle so zusammen. Und das sieht kunterbunt aus. Und vielleicht reicht in vielen Spielen die Qualität, um ein Spiel auch zu gewinnen. Aber dann nicht als Mannschaft, sondern nur aus Summe von Einzelleistungen. So ähnlich haben wir es immer bei Paris Saint-Germain erlebt. Bayern hat auch 1-0 gewonnen. Ich finde, so eine Mannschaft sollte dem Namen gerecht werden und als Mannschaft wachsen. Und das kann man vielleicht bei Borussia Dortmund genau beobachten. Ja, das ist mal so ein Schlotterbeck und Süle als Bestandteil der Abwehrkette zurückgekommen, und trotzdem sind ja viele dabei, die schon seit längerem da spielen, und es ging ja eher darum, wie geht mal der Schalter, wie wird der mal umgelegt in Sachen Mentalität, und das, wenn die Dortmunder so auftreten, ja, auch mal nicht gut spielen und trotzdem gewinnen, ne? Also auch dann in den entscheidenden Momenten, wie zu Beginn der Bundesliga-Rückrunde, ja, mit den Spielen Mainz und Augsburg, dann diese knappen Spiele auch zu gewinnen, das kann was mit einer Mannschaft machen, dass sie an sich glaubt. Ja, ich war ja in Heidenheim vorige Woche und habe ja auch den HSV gesehen. Deswegen glaube ich, diesmal steigen sie wirklich auf, wenn nur 0-3 in Heidenheim. Die waren klar besser, und du drehst es doch noch in 20 Minuten auf ein 3-3, dann zeigt das, dass die Mannschaft Charakter hat. Ja, und wenn sie das jetzt einigermaßen transportieren, dann gewinnen diese Mannschaften auch auf Strecke und erreichen ihre Ziele. Das glaube ich bei Borussia Dortmund, das glaube ich bei Union Berlin, bei Bayern sowieso. SC Freiburg bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Die haben schon ein paar Nackenschläge jetzt bekommen im Verlauf der Rückrunde. Ja. Ob sie sich davon erholen und dann vielleicht nachher zufrieden sind, doch wieder in der Europa League zu spielen, bin ich gespannt. Da kommt ja noch RB Leipzig um die Ecke und macht den Platz 4 streitig. Also ich finde total spannende Bundesligaspitze. Ich habe riesen Spaß.
Ja, es ist toll. Also es ist die schönste Saison seit 10 Jahren. Stimmt, oder?
Ja, bestimmt, ja.
Ja. Nein, aber macht einfach Spaß. Ja, also du, es gibt Leute, die lernen ihre zweite Fremdsprache, die haben noch nie einen anderen Meister als Bayern München erlebt. Und dass das jetzt ein bisschen prickelnder wird, das finde ich ganz großartig und ganz herrlich. Auch die Frankfurter muss man auch noch ein bisschen auf dem Zettel haben, die können auch noch was reißen. Also das ist eine tolle Saison. Ich frage mich halt immer, ist Union Berlin wirklich in der Lage, vielleicht sowas hinzukriegen wie Kaiserslautern damals 98? Ihr erinnert euch vielleicht noch. Da waren, ne, als Aufsteiger deutscher Meister mit Leuten wie Sforza und Olaf Marschall, Fußball, Gött und so, Katletz, ne? Also, und das war ja ein echtes Team. Also das, was du gerade gesagt hast, Pitt, ne? Das unterstreicht das ja.
mit Andreas Bremer auf der Bank, der mitgecoacht hat, ne? Als der war auf der Bank damals, ja, so als Weltmeister, ist ja unglaublich heute, ne? So.
Ja. Als einer, der mit denen abgestiegen ist, heulend im Arm von Völler damals und so, also jetzt erzählen wir auch von vor dem Krieg gerade, aber das war eine Mannschaft, die sich ja dann nach dem Abstieg und nach dem Pokalgewinn, den sie dann eine Woche später, glaube ich, geholt haben, haben die sich ja geschworen, also das lassen wir nicht auf uns sitzen, wir bleiben zusammen. Die waren total zerstritten übrigens in dieser Abstiegssaison. Und die gleiche Mannschaft hat dann zusammengehalten in einem unglaublichen Schulterschluss und wurde deutscher Meister. Sensationellerweise. Und diesen Schulterschluss, den sehe ich so ähnlich bei den Unionern. Ich glaube nur nicht, dass es reichen wird.
Wie siehst du denn am Wochenende die Ausgangsposition für die Bayern jetzt nach dem Sieg gegen Paris Saint-Germain? Man kann ja davon erstmal ausgehen, dass so ein bisschen Druck zumindest jetzt erstmal weg ist, weil man dieses 1-0 jetzt eingetütet hat, dass ein bisschen Ruhe jetzt wieder einkehrt. Aber jetzt geht's ja gegen Gladbach. Sie müssen nach Gladbach, wo sie ja in den letzten, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken hier, die letzten 4 Spiele ohne Sieg, 5 der letzten 6 nicht gewonnen haben.
5 der letzten 6? Ja, ich erinnere mich vor allem an dieses lustige 5-0. Das war ja damals ein Pokalspiel und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ein Kumpel, der anrief, hat gesagt, lass uns doch mal eben um die Ecke ein Bier trinken. Da habe ich gesagt, nee, ich muss aber Bayern jetzt gucken in Mönchengladbach. Was soll das denn? Was soll denn da passieren? Na, der kann ja nichts draus werden. So, und gehe halt in die Kneipe und komme da 10 Minuten vor Spielende zurück und batsch 5-0. Und ich dachte, was denn hier passiert? Also, da ist alles möglich. Ne? Mönchengladbach ist ja die legendäre, viel zitierte Wundertüte, finde ich. Man kann sich auf gar nichts verlassen. Die verlieren irgendwo.
Wie hast du den Konflikt mit deinem Freund beigelegt? Bist du da auf die Idee gekommen, diesen Job zu suchen?
Du, war ja kein Konflikt, weil ich hab ja selber entschieden, nee, komm, ich gehe kurz vor die Tür und komme dann zum Ende des Spiels wieder zurück. Einfach nur, um zu gucken, ob die einen Unentschieden vielleicht schaffen und dann in die Verlängerung sich retten. Ne? Nee, das war kein Konflikt, das war alles in Ordnung. Aber das war für die Bayern damals ein großer Konflikt. Ne? Ich glaube nicht, dass da jetzt am Wochenende groß was anbrennt, weil dazu sind diese Gladbacher momentan zu durcheinander.
Und wie beurteilst du die Lage um Nagelsmann? Du hattest ja schon skizziert, welche Kommunikationsfehler mit Manuel Neuer gemacht wurden. Mit Nagelsmann ist es ja so, der wird ja von allen Seiten, von der Bayern-Führung, eigentlich gelobt und auch, was man so hört, geschützt. Wie würdest du das da jetzt interpretieren?
Naja, also wenn du einen Trainer nicht schützt und lobst, bis es nicht mehr geht, dann machst du ja als Vereinsführung was falsch, weil ein Trainer muss gestärkt werden. Sonst, also Pitt stärkt jeden Moderator, bis er ihn rausschmeißt. Ja, es ist ja so.
Ich Unmensch, du stellst mich als Unmensch dar. Ich bin
das ist ja richtig. Also du musst ja Leute so lange stärken, bis du feststellst, die Stärkung hat gar nichts gebracht. Aber ich glaube, das ist sowieso richtig. Ich glaube wirklich, die Meisterschaft und auch Nagelsmanns weiteres Vorgehen hängt wesentlich am 8.3. Ne? Also Bayern gegen PSG, das Rückspiel, geht das so aus wie vor 2 Jahren, PSG gewinnt 3-2, dann ist bei Bayern eine gewaltige Unwucht drin, die auch auf die Meisterschaft dann sich auswirken kann. Und die auch, ja, also Pitt, du hast das, glaube ich, als Nagelsmanns Zeugnistage beschrieben. Vor einiger Zeit. Und genau das ist es. Der kriegt jetzt am 8.3. kriegt er sein Zeugnis.
Aber bei einem 3-2 für Paris Saint-Germain wird es ja in die Verlängerung gehen. Es geht ja jetzt, da gibt ja eine neue Wertung in der Champions League.
Na? Ja, da haben wir gestern noch herzhaft drüber gelacht übrigens, weil früher hat man ja dann immer den Leuten gesagt, ja, nee, die Auswärtstore zählen doppelt. Und dann haben viele angefangen zu rechnen. Dann haben gesagt, wir haben die ja 8. Nein, das musst du anders sehen. Und so. Stimmt, dann geht es in die Verlängerung und dann
muss Neuer rein und mit Gipsbein halten.
Nein, aber weißt du, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation und ich stimme dir da völlig zu, Zeugnistage für Nagelsmann, da kann am 8.3. stehen, Versetzung gefährdet oder bravo. Du bist ein ganz feiner Kerl.
Und zwischendurch am 26. Februar empfängt Bayern ja auch noch Union Berlin. Da kann es ja dann auch um die Tabellenspitze dann wirklich spannend werden. Also es sind dann Wochen der Wahrheit für Julian Nagelsmann auf jeden Fall. Apropos, wo wir bei Wahrheit sind. Die Wahrheit ist auf dem Platz und die Wahrheit ist auch im Doppelpass am Sonntag um 11. Pitt, wer kommt?
Armin Fee kommt, der vorletzte Meistertrainer, der nicht von Bayern München oder Borussia Dortmund kam, 2007 mit dem VfB Stuttgart, wie die Älteren unter uns sich vielleicht dran erinnern. Und da haben wir eine Menge zu besprechen, wie man mit den Mannschaften richtig einstellt in diesen englischen Worten. Und das wird eine ganz spannende Diskussion.
Unter anderem könnt ihr über Armin Reutershahn sprechen, weil mit dem hat er auch zusammengearbeitet.
So, richtig. Da schließt sich doch ein Kreis, oder?
Also, ist das schön? Die Personalie wird dann im Doppelpass am Sonntag um 11 geklärt. Ansonsten alles weitere Wissenswerte zum Bundesliga- und Fußballalltag im Feverpitch Newsletter, 6.10 Uhr montags bis freitags, wenn ihr ihn abonniert, unter www.feverpitch.de. Und den Podcast gibt's ab Donnerstag sowieso immer überall, wo es Podcasts gibt, und auf Sport1 und auf meinsportpodcast.de. Also ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Und Lus Buch? Lu, wo kann man dein Buch kaufen?
Ach, überall, und man kann es überall gebrauchen, wo ein Tisch mal zu kurz ist. Also überall online, in allen Buchhandlungen zu bestellen. Also gibt's im Grunde überall. Ihr könnt mich mal ... gerne haben, ist der Titel. Und da ihr so freundlich seid und auf mein Buch hingewiesen habt, ich möchte nochmal sagen, Fever Pitch ist echt eine Morgenlektüre, die man als Fußballfreund braucht. Da gibt es ja Podcast-Angebote jeden Tag und so. Fever Pitch ist mein täglicher Start in den Fußballalltag. Da steht das Wesentliche drin, die Agenda steht. Um was es geht, erfährt man da.
Boah, ich habe jetzt heute so viel Krisenbewältigung erlebt, ich werde jetzt erstmal meinen Namen tanzen hier im Büro.
Mach Video, stell's auf Insta.
Nein, nicht wirklich. Nein, muss man ja einfach mal sagen, weißt du, es wird so wenig gelobt heutzutage. Das ist übrigens ein großer Grund für Konflikte. Anstatt dass man mal lobt, wird immer rumgekrittelt und gesagt, das ist scheiße, das ist blöd. Einfach mal loben und einfach mal sagen, das ist toll. Fever Pitch ist einfach eine tolle Lektüre, um in den Fußballtag zu kommen.
Ich erröte und sage, schönes Wochenende, Freunde.
Euch auch. Vielen Dank.
Euch auch. Danke euch. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.